Die Taurusregion. 2267. Prolog.
Roter Alarm. Die Station steht unter rotem Alarm. Alle auf die Gefechtsstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung.
Die leblose weibliche Computerstimme dröhnte über die Alarmsirenen hinweg, die durch die Kommandozentrale der Sternenbasis 47 schalten. John Cooper trat aus seinem Büro. Ein schneller Blick genügte ihm, um die Szene zu erfassen, die sich um ihn herum abspielte. Jede Station war besetzt, und ein Blick auf die Hauptdisplays der Zentrale sagte ihm, dass alle Verteidigungssysteme aktiviert waren und momentan mit voller Kapazität arbeiteten. Von Bereitschaftsübungen abgesehen, war dies erst das zweite Mal seit Inbetriebnahme der Station, dass alle ihre Deflektorschilde und Waffen aktiviert worden waren. Cooper schritt über das Deck und die Sirenen verstummten, auch wenn die tiefroten Alarmleuchten weiterhin blinkten. Er stieg schnell die Treppenstufen zum Aufsichtsdeck hoch und registrierte, dass der kommandierende Offizier noch nicht eingetroffen war.
Statusbericht. Die Sensoren erfassen 6 klingonische Schlachtschiffe vom Typ D7, die sich der Station nähern, Commander, antwortete Lieutenant Hanif Jackson von seinem Platz an der Narbe, dem Konferenztisch der Plattform, in den 8 Arbeitsstationen integriert waren. Sie alle waren mit den Hauptsystemen der Station verbunden und ermöglichten es, nahezu jeden Betriebsaspekt von Sternenbasis 47 zu kontrollieren. Unter den schweren, dunkelhäutigen Händen des Sicherheitschefs wirkte das Computerinterface nahezu winzig und fragil. Jackson beugte sich weit über die Konsole, sodass sein breiter Oberkörper den roten Stoff seiner Uniform arg dehnte. Cooper schätzte, dass sie reißen würde, sobald er auch nur die Muskeln anspannte.
»Ihre Waffen sind scharf und die Deflektoren aktiviert. Unsere Schiffe haben einen Kreis um die Station gebildet und halten die Position.«
Cooper blickte zu Lieutenant Judy Dunbar, die an einer anderen Station der Narbe saß, und sagte,
»Ich schätze, Sie antworten nicht auf unsere Rufe.«
Der Kommunikationsoffizier schüttelte den Kopf, sah zu Cooper auf und strich eine Locke ihres hellbraunen Haares aus dem Gesicht.
»Nein, Commander.«
Es war nur eine Frage der Zeit gewesen, das wusste Cooper. In den letzten Monaten hatten sich die politischen Beziehungen zu den Klingonen kontinuierlich verschlechtert. Viele Diplomaten der Föderation und Militärexperten der Sternflotte gingen nun davon aus, dass die steigenden Spannungen zwischen der Föderation und ihren langjährigen Gegnern und die bisher noch vereinzelten, aber immer häufiger werdenden Konfrontationen bald in offener Feindseligkeit endeten. Es hatte Cooper nicht überrascht, als die Code-1-Meldung vom Flottenkommando eingetroffen war, die alle Schiffe und Einrichtungen davon in Kenntnis gesetzt hatte, dass sich die Föderation ab sofort im Krieg mit dem klingonischen Imperium befand. Selbst jetzt, ein paar Tage nach Erhalt dieser Meldung, stieg die Anzahl der Scharmützel noch, die sich Schiffe der Sternflotte und der Klingonen entlang der gesamten Grenze lieferten. In einem der beruhigenderen Berichte hatte Cooper gelesen, dass klingonische Kreuzer im Kalinora-Sektor ein Hospitalschiff der Sternflotte attackiert und zerstört hatten, mit der Behauptung, es sei in Wahrheit zur Spionage eingesetzt worden. Außerdem wurde von Anschlägen auf andere Schiffe, Beobachtungsposten, unbemannte Subraumkommunikationsrelais und sogar eine Raumstation berichtet. Angesichts ihrer von oft befahrenen Patrouillenrouten der Föderation weit abgelegenen Position und ihrer Nähe zum klingonischen Raum bot auch Sternenbasis 47 ein verlockendes Ziel. Dafür musste man noch nicht einmal das gestiegene Interesse in Betracht ziehen, das das Imperium der Taurus-Region entgegenbrachte.
»Sehen wir sie uns an«, sagte Cooper und blickte von der Narbe hinauf zu der Reihe großer, rechteckiger Bildschirme, die die oberen Bereiche jeder Wand des Kommandozentrums bestimmten.
Seinem Befehl entsprechend gab Jackson einige Anweisungen in seine Station ein und schon wechselten die Bilder auf mehreren Monitoren. Nun zeigten sie verschiedene Ansichten auf die sich nähernden feindlichen Schiffe.
»Sie treten aus der Formation und positionieren sich in gleichen Abständen um die Station«, meldete Jackson. »Momentaner Abstand liegt bei 7000 Kilometern.«
Als wollte er seine Aussage unterstreichen, deutete der Sicherheitschef auf einen der Bildschirme, der aktuell eine schematische Darstellung der Station und ihrer Umgebung zeigte. Ein großer blauer Kreis symbolisierte auf diesem Bild die Station. 4 kleinere Kreise entsprachen den Schiffen der Sternenflotte, die im Ernstfall die erste Verteidigungslinie darstellen würden. Und 6 feuerrote Pfeile bewegten sich in einer Formation um sie herum, die klingonischen Schiffe.
Während Cooper den Ereignissen folgte, spürte er, wie sich seine Eingeweide verknoteten, und diese Anspannung spiegelte sich in den Gesichtern der Besatzung des Kommandozentrums. Zwar mochten die blinkenden Formen in der schematischen Darstellung trotz klingonischer Überzahl den Eindruck eines Kräftegleichgewichts vermitteln, doch wusste Cooper es besser. Von den vier Schiffen, die der Station zur Verfügung standen, waren die USS Endeavour das größte und stärkste. Sah man von ihr ab, standen die Dinge eher zugunsten der Klingonen. Die Endeavour und die Fregatte Akil, ein Schiff der Lochner-Klasse, sowie die Zerstörer Hannibal und Theseus der Saladin-Klasse waren alles, was die Station im Falle eines bevorstehenden Angriffs an schiffbasierter Feuerkraft noch aufbringen konnte. Die Buenos Aires, ein Schiff der Miranda-Klasse, war mit einem Auftrag unterwegs, und die Sagittarius, das einzig noch verfügbare Schiff der Flotte, hatte den Befehl, in der relativ sicheren Umgebung des Hangardecks zu verbleiben. Der kleine Aufklärer hätte ohnehin keine Chance gegen einen klingonischen Schlachtkreuzer gehabt. Er besaß nicht annähernd die Bewaffnung, um in einem vielleicht sogar grausamen Kampf auch nur eine Nebenrolle zu spielen.
»Die Endeavour ruft uns«,
berichtete Dunbar und kniff die Augen zusammen, während sie dem lauschte, was sie über den kabellosen Feinberg-Empfänger in ihrem linken Ohr hörte.
»Captain Katami bittet um Anweisungen.«
Cooper atmete tief ein, um seine wachsende Sorge zu unterdrücken. Es war eine ganze Weile her, dass er in einer Schlacht gewesen war. Und in noch keiner Situation hatte er ein großes stationäres Ziel beschützen müssen. Die Verteidigungssysteme der Sternenbasis 47 und der sie umstehenden Schiffe mochten zwar genügen, auch die schlimmste Attacke der Klingonen abzuwehren, aber falls die Dinge übel wurden, hatte er keine Verstärkung.
»Du bist aber auch ein ewiger Optimist, oder?«
»Versuchen Sie ein letztes Mal, die Klingonen zu rufen«,
befahl Cooper und nickte Dunbar zu. Dann hörte er, wie sich hinter ihm die Türen des Turbolifts öffneten. Als er sich umdrehte, sah er, wie der Kommandant der Station, Rear Admiral Hayachiro Nugura, die Zentrale betrat. Der schlanke Asiat hielt inne. Ruhig und gefasst stand er auf der Hauptebene der Zentrale, inmitten der hektischen Betriebsamkeit, die um ihn herum herrschte. Cooper wusste, dass der Admiral eine Menge an Krisen gesehen und überstanden hatte, und es schien, als leite ihn diese Erfahrung jetzt, während seine Augen alle Informationen aufnahmen, die auf den verschiedenen Monitoren im Raum präsentiert wurden. Cooper beobachtete Nugura und spürte, wie sich seine eigene Anspannung ein wenig legte. Die Atempause war nur kurz.
»Wir werden erfasst«, rief Jackson laut. »Alle sechs Kreuzer richten ihre Waffen auf die Station. Unsere Schiffe bewegen sich in Abfangposition.«
Das war es also. Der Krieg hatte Vanguard erreicht.
»Informieren Sie Katami und die anderen«, befahl Nugura. »Sobald eines der feindlichen Schiffe das Feuer eröffnet, dürfen Sie eingreifen.«
Der Admiral stieg zum Aufsichtsdeck hinauf und stellte sich Cooper gegenüber auf die andere Seite der Narbe. Cooper wusste, dass Nugura, dessen Gehör nahezu vulkanisch scharf war, seit Verlassen des Turboliftes vermutlich jedes in der Kommandozentrale gesprochene Wort gehört hatte.
»Jackson, lassen Sie den Maschinenraum die Energie aller nicht essentiellen Systeme auf die Schilde umleiten.«
Nugura sprach mit stiller und doch spürbarer Autorität, ohne ein Anzeichen von Aufregung, Unsicherheit oder gar Sorge. Cooper begab sich an einen freien Platz der Narbe und benutzte das dortige Interface, um einen Statusbericht aller Hauptsysteme der Station aufzurufen. Er spürte, wie sich sein Herzschlag beschleunigte und wie seine Atemzüge in Erwartung dessen, was die nächsten Minuten bringen würden, schnell und flach wurden. Hitze durchströmte ihn, und Cooper hob die Hand und zog am Kragen seiner Uniform. Ihm war, als stiege die Temperatur im Kommandozentrum sekündlich an. Dann zog ein Hitzeschwall über seine Finger. Der plötzliche, unerwartete Schmerz ließ Cooper zusammenzucken, und er zog die Hände von seiner Arbeitsstation weg. Gleichzeitig fiel ihm auf, dass auch sein Sitz immer wärmer wurde. Er stand auf, wie sich auch überall um ihn herum Besatzungsmitglieder erhoben oder von ihren Stationen zurücktaten. Schock lag auf ihren Gesichtern, während sie nach Rat suchend aufs obere Deck und zu Admiral Nugura sahen.
»Was geschieht hier?«
fragte Nugura. Auch er hatte sich von der Narbe entfernt, und Cooper sah nun, dass die Luft über dem Tisch vor aufsteigender Hitze flirrte. Jackson schüttelte den Kopf.
»Ich weiß es nicht, Admiral.«
Er beugte sich näher zu seinen Monitoren und studierte die Statusanzeigen.
»Alle Waffensysteme der Station sind außer Betrieb. Gleiches gilt für die unserer Schiffe.«
Stirnrunzelnd fügte er hinzu.
»Und die der Klingonen.«
Dann blickte er auf, sein Gesicht ein Bild der Ratlosigkeit. Was zum Teufel ist hier los?
Ein schwaches, schrilles Winseln, das durch die ganze Kommandozentrale schallte, erstickte jede Antwort, die nur Gura oder irgendein anderer hätte geben können, im Keim. Cooper sah sich nach der Quelle des Geräusches um, fand aber nichts, das ihm außergewöhnlich vorkam. Aus dem Winselgeräusch wurde ein Heulen, mit jeder neuen Sekunde intensivierte sich seine Stärke. Schließlich konnten die Anwesenden nicht anders, als sich die Hände in einem vergeblichen Versuch, sich gegen den schrillen Angriff zu schützen, auf die Ohren zu pressen.
»Woher kommt das?«
rief Dunbar über den Lärm, die Augen festgeschlossen. Cooper war sich schon sicher, dass sein Trommelfell platzte, als das Geräusch plötzlich verschwand. An seiner Statt erschien eine leuchtende Kugel oberhalb des Konferenztisches, die stetig heller und größer wurde. Cooper sah, wie sie sich wand und ausdehnte, bis sie die Konturen einer humanoiden Lebensform angenommen hatte. Binnen Sekunden zerschmolz sie und verfestigte sich, und aus dem Licht entstanden Gesichtszüge, Haare und Kleidung. Als das Gleißen verschwand, blieb etwas zurück, das wie ein männlicher Mensch von vielleicht 70 Erdenjahren aussah, mit tiefen Falten auf der Stirn sowie um Augen und Mund. Graue Strähnen durchzogen seine schwarzen Haare und den Bart, und er trug eine schlichte, braune Kutte, an deren Kragen weiße Verzierungen angebracht waren, die sich bis zur Brustmitte hinzogen. Mit Augen, die voller Trauer zu sein schienen, blickte der Mann auf die Besatzung der Kommandozentrale. Oder voller Resignation, dachte Cooper.
»Sieht aus wie eine Projektion«, sagte Jackson.
Noguda machte einen Schritt nach vorne, um die Erscheinung genauer betrachten zu können.
»Aber von wo wird sie projiziert?«
Die Antwort darauf lieferte die Erscheinung selbst.
»Mein Name ist Aelborn, vom Planeten Organia«, sagte die Gestalt und faltete die Hände vor der Brust. »In diesem Augenblick haben sich die militärischen Streitkräfte eurer Föderation und des Klingonischen Imperiums einander im Orbit meines Planeten und an anderen Orten des Weltalls genähert, bereit, wenn nicht sogar willens, einen Krieg anzuzetteln. Würdet ihr eure Feindseligkeiten allein auf euch beschränken, wären wir gewillt, euch zu gestatten, euch gegenseitig auszulöschen. Doch bedroht euer Konflikt die Leben Millionen Unschuldiger, und dies können wir nicht zulassen. All eure Apparate der Gewalt strahlen momentan eine Temperatur von 177 Grad Celsius ab. Sie sind unbenutzbar. Dieser Zustand herrscht in beiden Flotten gleichermaßen. Es wird keine Schlacht geben.«
»Soll das ein Scherz sein?«
fragte Jackson und wechselte einen ungläubigen Blick mit Cooper. Aelborn fuhr fort.
»So wie ich jetzt vor euch stehe, stehe ich auch auf dem Heimatplaneten eurer Föderation und dem des Klingonischen Imperiums. Sofern sich nicht beide Seiten auf eine sofortige Beendigung der Feindseligkeit einigen, werden all eure bewaffneten Streitkräfte, wo immer sie auch sein mögen, umgehend aus dem Verkehr gezogen.«
Cooper spürte, wie seine Kinnlade herunterfiel und begriff allmählich, wie gewaltig das, was er da hörte, war. Wer war dieser Aelborn? Was war Organia für ein Planet? Und was musste das für ein Volk sein, das ihn seine Heimat nannte und anderen den eigenen Willen mit solcher Macht und solchem Selbstvertrauen aufzuzwängen verstand? Waren diese rätselhaften Wesen Freunde, Feinde oder selbsternannte Aufpasser?
»Ihr müsst verstehen«, sagte Aelborn, »dass wir die Einmischung in die Angelegenheiten anderer zutiefst verachten. Doch lasst ihr uns keine Wahl. Wir werden euch bald wieder kontaktieren und euch unsere Aufgabe deutlich machen. Außerdem bieten wir euch dann Wege, auf denen wir euch bei der Suche nach einem Frieden zwischen euren Völkern unterstützen können.«
Erstmals seit dem Auftauchen der Erscheinung verhärteten sich Aelborns Gesichtszüge,
von einem nahezu väterlichen Ausdruck des Missfallens zu kalter Entschlossenheit.
»Die Wahl des Weges obliegt ganz allein euch, wie auch die Konsequenzen eurer Entscheidung allein bei euch liegen werden.«
Weiter sagte er nichts, und einen Moment später verging seine menschliche Form in einer Kugel aus blendender Helligkeit. Abermals bedeckten die Offiziere in der Kommandozentrale ihre Ohren, als das schrille Wimmern erneut ertönte. Das Licht pulsierte, je heller es wurde, und Cooper wandte seine Augen ab, bis das Leuchten und der schmerzhafte Ton verschwanden, als hätte es sie nie gegeben. Niemand auf dem Aufsichtsdeck sagte ein Wort. Alle standen stumm da und verarbeiteten die verblüffende Enthüllung, die ihnen soeben offenbart worden war. Schließlich brach Nugura die Stille. »Nun«, sagte der Admiral und drehte sich zu Cooper, die Hände im Rücken gefaltet und mit jener reserviert wirkenden Körperhaltung, die ihn wie eine Decke zu umgeben schien. »Die Situation ist gerade ein wenig interessanter geworden«,